weil es eine Riesengefahr wäre, wenn Gott seine Kraft offenbaren würde, wenn nicht zuerst seine Liebe sichtbar wird. Wir haben zu oft in der Geschichte erlebt, wie gefährlich Kraft in den Händen von Menschen ist, die keine Liebe haben. Nur in der Hand Jesu ist Vollmacht, Kraft, gepaart mit Liebe so wunderbar, dass diese Kraft nicht zerstörerisch ist, sondern heilend, erquickend. Das ist der Unterschied. Deshalb sagte das Alte Testament, freue dich, Jerusalem, denn zu dir kommt dein König. Er ist gerecht und heilig. Er ist ganz anders. Die anderen Könige, die kommen mit ihren Waffen, mit Schwertern und Spießen, heute mit Kanonen und Raketen. Aber der König aller Könige, der hat eine Waffe und diese Waffe ist Liebe. Und er hat sein Reich aufgebaut auf Liebe, nicht auf Gewalt, nicht in erster Linie auf Kraft, auf Liebe. Ach, ich kann euch sagen, heute Morgen, als ich dieser Botschaft zugehört habe, ich hätte hier vorne nicht sitzen bleiben mögen, sondern springen können vor Freude. Weil das der Kern des Evangeliums ist. Wir haben ja immer wieder die Peripherie zum Zentrum gemacht. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und an der Stelle will ich auch ganz persönlich jetzt mal im Namen all der Brüder der Ekklesia, ich komme ja aus der Ekklesia, danken für die herzliche Liebe, die wir unter euch erfahren haben, seitdem wir auch zumindest ein Teil der Ekklesia sich als Arbeitsgemeinschaft dem BFP angeschlossen haben. Und wir sind dankbar für diese Liebe, die wir erfahren haben. Und ich glaube, dass Gott darin und dadurch auch in ganz mächtiger Weise seine Herrlichkeit offenbaren möchte. Mit der Volksmission war ich persönlich ja schon halb verheiratet oder zumindest mit der Tochter des früheren zweiten Vorsitzenden. Und da verband uns schon eine ganz persönliche Liebe natürlich. Aber die Liebe Gottes, dass sie sichtbar wird unter uns. Ach, als heute Morgen unser Bruder David Wilkerson darüber sprach, wo liegt das Zentrum, worum geht es eigentlich? Da hätte ich gleich rausschreien mögen, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Geschwister, ich habe die größten Offenbarungen der Kraft Gottes erlebt, als wir genau das getan haben, was wir heute Morgen gehört haben. Ich erinnere mich, als wir in Bamenda anfingen, im Gefängnis Dienst zu tun. Gefängnisse sind ja in anderen Ländern nicht so wie in Deutschland halbe Hotels. Das sind ja Folterwerkstätten oft. Und die Not ist ja unbeschreiblich groß. Und dann unsere Schwestern sind hingegangen, haben denen regelmäßig Essen gebracht und dann anschließend Gottesdienst. Und zu Weihnachten sagten sie, Bruder Peter, wir wollen diesmal was ganz Großes machen. Und dann wirklich alle Gefangenen einladen und so viel Essen kochen, dass sie alle was zum Essen haben. Aber die hatten ja Hunger, Kohldampf, die haben ja nie was Gescheites gehabt. Und diese Frauen haben einen riesen Kessel mit Reis und dann sowas ähnliches wie unser Gulasch gekocht. Und dann war eine Schwester, ich kann Namen und alles Datum alles sagen, Schwester Elisabeth Nyamboli, die war noch nicht allzu lange gläubig geworden. Inzwischen ist sie bereits beim Herrn. Aber die hat dann, die leitete die Frauenarbeit, die hat, nachdem die Predigt zu Ende war, haben wir sie ihnen dann zu essen gegeben. Und die hat nun geschöpft. Und hat so viel geschöpft, die Leute kamen. Der eine kam mit einem alten Ölbehälter, der andere mit einer Gurkenkonservendose. Teller hatten sie ja keine. Und die schöpfte raus und schöpfte. Und die anderen Schwestern sagten, Schwester Elisabeth, das ist zu viel, das reicht doch nicht. Oh, Gott hat die Fülle, sagt sie, der Herr wird segnen, Gott hat die Fülle. Und sie hat geschöpft und geschöpft. Es hat nicht lang gedauert, da war der Topf fast leer. Und da wurden die ganz fast handgreiflich, die Schwester, und sagten, Schwester, haben wir es dir nicht gesagt? Da kam der Gefängnisdirektor und die anderen Aufseher und alle guckten in den Topf rein. Und die Schwester sagte wieder, der Herr wird segnen, er hat die Fülle. Schwester, ob ihr glaubt oder nicht, dafür gibt es Zeugen. 7000 Menschen im Stadion von Momenda, die sind gestanden, die haben nicht mehr sich gerührt. Du hättest im Stadion, denke ich, bald eine Nadel, sagt man, fallen hören können. Als die Frau dann erzählte und der Gefängnisdirektor dabei war, wie der Boden sichtbar war und die Hälfte der Gefangenen war gespeist und die hat geschöpft und geschöpft und geschöpft und geschöpft und die Letzten haben gegessen. Alle wurden satt. Das ist Pfingsten, wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott sagt. Es fängt nicht bei der Theorie an. Wenn ich in die Apostelgeschichte reinschaue und wenn ich die Anfänge unserer Gemeinde sehe, was da für eine Liebe war, ich erinnere mich in dem Buch von Kurt Hutten, Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Deutschland. Da stand die Ekklesia beschrieben, zum Beispiel, es sind Laienprediger, die Predigten waren nicht außergewöhnlich theologisch geschult. Aber wenn man reinkam, man spürte die Liebe und das, was die Leute anzog. Das war das Kennzeichen, man spürte die Liebe. Und ich muss schon sagen, wir haben das ganz praktisch erlebt, als Bruder Wilkerson darüber predigte, dachte ich an eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Meine Frau ist ja mit 34 Jahren an Krebs gestorben, obwohl wir selbst erlebt haben, wie Tumore verschwunden sind, wie blinde Sehnen geworden sind und Krüppel gegangen haben. Aber sie ist an Krebs gestorben. Und die letzten Tage war sie zu Hause, es ging innerhalb 10 Tage. Hier sitzt unser Bruder Herbert Dietrich, der Gemeindeleiter von Ulm. Ich darf jetzt in dieser Gemeinde mit Wolfgang Hutter und unserem David zusammen Pastor sein, weil ich ja sehr viel unterwegs bin. Und Bruder Herbert hat genau wie ich 6 Kinder. Und er geht seinem Beruf nach. Aber jeden Abend war er bei uns bis um Mitternacht und hat zusammen mit mir und meiner Frau gebetet. In der Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes. Das ist Pfingsten, das ist die Liebe Gottes. Das ist, was mehr zählt als alles andere. Wenn du in die Apostelgeschichte reinschaust, dann siehst du, dass die Menschen so erfüllt waren, so begeistert waren von ihrem Jesus, dass sie gar nicht anders konnten, als zu reden. Selbst als Petrus und Johannes da gefangen genommen wurden von genau den Leuten, die wenige Tage zuvor ihren Herrn gekreuzigt hatten. Gefangen genommen wurden, weil sie ein Wunder an einem Lahmen getan haben. Wir möchten ja alle so gern, dass die großen Wunder geschehen. Lass mich eins sagen, wo die Wunder geschehen, da wird Widerstand kommen. Wenn Gott wirklich wirkt, dann werden wir Opposition bekommen. Dann wird Schwierigkeiten, dann wird wieder Gegenwind sein. Wir haben ja so wenig Gegenwind. Über uns wird ja kaum geredet, kaum geschrieben, weil so wenig die Kraft Gottes, das Eigentliche, die Liebe Gottes sichtbar wird unter uns. Aber die standen vor diesem Hohen Rat. Und der Hohe Rat, der war völlig außer sich mitsamt dem Tempelhauptmann und sagte, wir können es ja nicht leugnen. Wir können es nicht leugnen, dass ein riesengroßartiges Wunder geschehen ist. Alle Leute kannten ja diesen Mann, der in der salomonischen Pforte saß und gebettelt hat. Sie konnten es nicht leugnen. Oh, wie wunderbar. Ich bin davon überzeugt, wenn wir dahin kommen, wie diese Urgemeinde, dahin kommen, was uns in diesen Tagen Bruder David gesagt haben, dass wir Jesus suchen, dass es uns um ihn geht. Nicht um eine Leistung wiederzubringen. Ich fürchte, dass wir oft auch das missverstehen und meinen, wir müssen mehr beten, um die Leistung zu bringen vor Gott. Du, schon das wäre wieder der verkehrte Weg. Es geht Gott gar nicht um die Leistung. Er sehnt sich danach, dass wir aus Liebe zu ihm, weil wir seine Liebe erfahren haben, gar nicht anders können, als ihn wieder zu lieben, dass unser Herz brannte, sagten die Jünger, als sie Jesus dort auf dem Weg nach Emmaus trafen und er zu ihnen so lange sprach, da sagten sie, brannte nicht unser Herz, ja, das ist uns fremd, weil wir seine Liebe erfahren haben und diese Liebe weitergeben möchten, weil die anderen spüren, es ist echt. Wir können es nicht lassen zu reden von dem. Ja, worauf sagten sie das? Diese Herren sagten ihm, wir gebieten euch aber, dass ihr nicht mehr reden sollt unter Nennung dieses Namens. Und wozu diese Herrschaften, diese religiösen Herren bereit waren, das haben sie ja wenige Tage später dann bewiesen, als sie den jungen Stephanus, den jungen Mann, steinigen konnten. Wie brutal Religion ist, das sehen wir doch in diesen Tagen wieder. Ich weiß nicht, wer es über Internet bekommen hat, diese Aufforderung zu beten und zu schreiben, wegen dieser jungen Frau in Nigeria, die vielleicht nach ihren eigenen Angaben vom Vater vergewaltigt wurde und schwanger wurde und Kind geboren hat. Der Vater, der geht leer aus, so wie schon bei den religiösen Herren damals in Israel. Wir haben diese Frau ertappt, frisch bei frischer Tat im Ehebruch. Komischerweise, wie sie die Frau ertappt haben und den Mann nicht ertappt haben. Eigenartig. Wir haben sie ertappt. Und dann schnappen sie uns an, die muss gesteinigt werden. Das in Nigeria, gerade jetzt in diesen Tagen, war es immer wieder in der Zeitung sogar. Diese Frau wird dann eingegraben bis etwa zur Hälfte des Körpers. Und dann soll sie gesteinigt werden. Unter der religiösen Herrschaft. Und das geschieht ja im Islamistan, wie wir es gestern Abend vom Bruder Helmut Timm gehört haben, in dem islamischen Ort dieser Welt immer wieder. Das bringt die Religion fertig. Oh, Religion hat nirgendwo Frieden gebracht. Höre, wir müssen der Welt beweisen, dass Evangelium mehr was ganz anderes ist als Religion. Religion ist nämlich überall Ursache für den Krieg gewesen. Bis heute fast alle Kriege dieser Welt, und ich kenne mich in Geschichte sehr gut aus. Ich hätte anstatt Architektur eigentlich am liebsten Geschichte studiert und hätte dann Geschichte unterrichtet. Aber das kann ich dir sagen, du kannst alle Kriege nachschauen. Fast überall steckt die Religion dahinter. Der erste Mord war ein religiöser Mord. Kain hat seinen Bruder erschlagen, unmittelbar nachdem er einen religiösen Akt begangen hat. Das Opfer, schau, was ich geleistet habe. Wir sollen der Welt den Unterschied zeigen. Religion hat umgebracht, Religion hat gemordet, Religion hat Kriege verführt. Aber Evangelium ist der Unterschied. Jawohl, das ist der ganze Unterschied. Da können wir in den Augen der Welt selbst fanatisch sein. Aber wenn sie sagen müssen, trotz ihres fanatischen Glaubens haben sie unbändige Liebe sogar für ihre Feinde. Darin ist doch der Unterschied gewesen bei Jesus. Was sagt er? Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Das Evangelium war nirgendwo auf Schwert, auf Gewalt aufgebaut. Wo immer das Christentum damit verbunden war, auch die Kreuzzüge, sind sie so weit vom Evangelium weg, wie der Tag von Nacht geschieden ist. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Hass und dem Evangelium. Denn Gott ist Liebe. Und wenn wir wirklich aus Gott sind, aus Gott geboren sind, dann ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich möchte das gerade jetzt nochmal sagen, weil Bruder Elsel gerade gekommen ist. Auch die Liebe, die wir in diesen Tagen jetzt, seitdem wir mit euch, die Brüder, zusammen sind, als Ecclesia, das ist ein Zeichen dafür, dass wir eines Geistes sind. Halleluja. Du, das ist mehr wert als Erkenntnis in allen Details, dass die übereinstimmt. Weit mehr. Wo da Liebe ist, die ist stärker, wie sagt die Bibel, stärker als der Tod. Halleluja. Die Liebe ist, die die Welt sieht, und die Liebe in Aktion. Was hatten die Jünger so begeistert, dass sie bereit waren, als sie jetzt vor dem Hohen Rat standen, den Hohen Rat, der gerade ihren Herrn gekreuzigt hat, zu sagen, wir können es nicht. Unmöglich. Urteil selbst, ob es recht ist, Gott mehr zu gehorchen oder den Menschen mehr zu gehorchen. Was war der Grund? Es war die Erfahrung, das, was sie erlebt haben, das, was Gott ihnen geschenkt hat, der Heilige Geist, der in sie hineingekommen ist. Was wird denn der Heilige Geist tun? Es ist der Geist der Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist dieser Geist der Liebe. Und dieser Geist, Jesus sagt, wenn aber der Tröster kommen wird, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch in alle Wahrheit leiten, der wird euch alles lehren und euch erinnern an all das, was ich euch gesagt habe und getan habe. Und wie sah denn das aus, woran der Heilige Geist sie erinnern sollte? Wie sah denn das Leben und das Reden Jesu aus? Es war doch ganz anders. Und jetzt muss ich uns Prediger, natürlich mich eingeschlossen, uns alle anpacken an der Stelle. Sah denn das Predigen Jesu, das Wirken Jesu auch so aus wie das normale Predigerdasein von heute? Ging es bei den Predigten des Herrn Jesus um theologische Feinheiten, dass da auch alles richtig geschliffen ist? Oder ging es bei dem Herrn Jesus nicht immer wieder darum, dass einmal die Welt sagt, er predigt anders als die Schriftgelehrten in Vollmacht? Und das Predigen Jesu war nie ein Theoretisieren, gar nie. Es ging nie um große Kopfweisheiten. Es ging um das praktische Leben. Er hat die Menschen dort angepackt, wo sie und abgeholt, wo sie waren. Seine Botschaft ging ihnen unter die Haut im wahrsten Sinn des Wortes, traf sie ins Herz. Oh, das Evangelium Jesu war ganz anders. Es war so, wie er es angekündigt hat, bereits. Mein Konzept ist weg, ich weiß nicht, wer es geklaut hat, spielt keine Rolle. Der hat's. Du hast mir's geklaut. Das sind die beiden Schneider. Also ich habe heute Morgen gesagt, wir haben aber keine Schneiderei, denn die Schneiderei ist ja ein brotloses Gewerbe geworden. Höchstens noch Änderungsschneiderei. Die Haute Couture, die kommt heute von irgendwo anders. Aber Lob und Dank. Das Konzept muss sowieso im Herzen sein. Wenn das nicht aus dem Herzen geboren ist, was du predigst, ist meist sowieso für die Katz. Wenn es nicht die Menschen erreicht, weil es dein Leben ist. Wir predigen viel zu viel, liebe Brüder. Es ist ja wunderbar und ich bin dankbar für die Bibelschule. Und ich möchte sagen, wären doch all unsere Prediger durch die Bibelschule gegangen. Ich bin ja selber dankbar, dass zwei unserer Söhne, Johannes und David, diesen Weg gegangen sind. Auch da danke für euch, Brüder, dass ihr dieses Opfer gebracht habt, die Jahre über und diese Bibelschule getragen. Danke den Bibelschullehrern für das. Einzigartig. Aber eins steht fest, all die Bibelschule. Entschuldige, ich habe wenig Zeit, deshalb rede ich so schnell. All die Bibelschule, wenn das nur Kopfwissen ist, wenn das nicht erlebt ist, wird es aus dir niemals einen Prediger machen. Es sei denn, du bist gesandt, getrieben durch den Heiligen Geist. Die Liebe Christi drängt uns also. Das ist doch, was immer wieder bei unserem Waldebar Sadatschuk so einschlägt. Die Liebe zu den Verlorenen, zu den Armen. Überall dieser Mann, der kann hinkommen, wo er will. Der kann reden, mit wem er will. Dem geht's um nichts anderes. Immer der Mensch muss Jesus finden. Und das muss ich sagen, das habe ich auch immer wieder erlebt. Ich bin sehr viel bei Ministern aus- und eingegangen. Und bei hohen Herren dieser Welt sehr, sehr viel. Und jetzt in Afrika noch viel mehr, aber ich habe keine Gelegenheit genutzt, auch diesen hohen Herrn zu sagen, hören Sie, Sie brauchen Jesus. Einem dieser Herren, der sagte mir, ach Pastor, ich habe Sie schon so lange nicht mehr gesehen. Ich kannte den Minister gar nicht, Minister des Gesundheitswesens. Aber sagte, ich kenne Sie, ich habe Sie gehört und im Fernsehen gesehen. Wie geht's Ihnen denn? Sagte ich, Herr Minister, sehr viel besser, als ich es verdient habe. Sagte, ach, das wollte ich doch auch gern sagen können. So, das müssen Sie auch sagen, wenn Sie ehrlich sind. Ihnen geht es auch viel besser, als Sie es verdient haben. Zum Minister, ich habe den nie gesehen. Unverschämter Kerl, denkst du. Das kannst du nicht nachmachen, das will ich auch sagen. Bitte versuch's nicht nachzumachen. Dieser Mann sagt, ganz entsetzt, sagt er, was denken Sie denn, was ich verdient habe? So, Herr Minister, haben Sie jemals gesündigt? Sagt, aber Herr Schneider, natürlich, oder Pastor Schneider, wir alle haben doch gesündigt. Sagt, nein, nicht wir alle, haben Sie schon mal gesündigt. Aber natürlich habe ich gesündigt. Nun, sagte ich, wissen Sie, was Sie dann verdient haben? Gottes Wort sagte, Sünde sollte, Lohn der Sünde ist der Tod. Haben Sie also den Tod verdient. Und jetzt sind Sie nicht nur im Leben, sondern Sie sitzen auf dem Ministersessel. Ob das nicht Gnade ist? Dieser Mann ist keine 10 Minuten später zusammen im Kabinett mit mir auf den Knien gewesen und hat Jesus angenommen. Wir denken immer, wir müssen so poliert alles einpacken. Nein, die Menschen spüren, wo unser Herz ist. Die merken, was echt ist. Ob das von oben herab ist oder ob es vom Herzen kommt. Ja, diese Jünger, die haben sich, der Heilige Geist hat sie erinnert an das, was Jesus tat, wie er predigte. Wenn er predigte, dann ging es ihm immer um den Menschen, um den gesamten Menschen. Die spürten, dass er sie lieb hatte. Selbst die römischen Besatzer, die von allen Menschen gehasst waren. Diese Zollbeamten, diese Halsabschneider, die jedem das Geld aus der Tasche geholt haben mit allen List und Tricks. Die von niemand, ja vom Volk verachtet waren. Denen zeigte Jesus Liebe. Den Prostituierten zeigte Jesus Liebe. Es gab niemand, genau wie er sagte, als er in Nazareth zum ersten Mal gepredigt hat. Und er schlug auf dem Propheten Jesajas und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu? Wozu? Um theologische Vorträge zu halten? Nein, wozu hat der Heilige Geist ihn gesalbt? Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht predige. Damit ich den Gefangenen die Freilassung verkündige, dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Jawohl, dem Hungrigen gab er zu essen, dem Verzweifelten half er in seiner Not. Ob die auf dem Meer Schiam ertrinken war, den half er. Der verzweifelten Mutter, der Witwe, die ihren Sohn hinaustrug, um ihn zur Beerdigung, den begegnete er. Sie doch diese beiden Triumphzüge. Auf der einen Seite der Triumphzug des Todes mit einer verzweifelten Witwe, die ihren Sohn und damit ihre Zukunft, ihren Lebensunterhalt, da gab es ja keine Rentenversicherung, zu Grabe trug, und auf der anderen Seite den Triumphzug des Lebens, den Triumphzug der Liebe mit ihrem Feldherrn Jesus Christus, der nicht vorangeht mit Waffen, sondern auf dessen Standarte steht die Liebe Gottes. Halleluja. Und diese Liebe hat den Tod überwunden für uns. Jawohl, der Herr Jesus zeigt, sein Dienst sah ganz anders aus als der meisten Prediger. Es war immer ein Dienst am ganzen Menschen. Es ging ihm nie nur um die Seele. Man wirft den Frommen ja oft vor, die vertrösten die Menschen auf das Leben nach dem Tode. Das hat der Herr Jesus nie getan. Heute. Er hat ihnen Liebe gezeigt heute. Jesu bekannteste Predigt, die ist so bekannt, dass selbst die Kommunisten sie ganz hoch einstufen. Und die Hindus in aller Welt, bei Humanisten, bei Sozialisten, überall wird die Predigt Jesu, nämlich die Bergpredigt, als das Ideal dargestellt, was je ein Mensch gezeigt hat. Niemand in dieser Welt hat je großartigere Ideale für den Menschen auf den Leuchter gestellt als Jesus. Nur mit dem einen Unterschied, während ein Karl Marx im Kapital fordert, dass die Armen doch den Reichtum der Reichen haben sollten, aber er selber, lies mal, was er schreibt an seinen Freund Engels. Er war immer, sein Leben lang hat er in Schulden gelebt. Und dann schreibt er an seinen Freund Engels,
wenn mein Onkel, dieser alte Hund, so nennt er ihn, dieser alte Hund, endlich abkratzt, dann sind meine finanziellen Probleme gelöst. Das ist der Kommunismus. Der Kommunismus nimmt das Geld des anderen und raubt ihn aus. Und das Evangelium, da gibt der Mensch, weil das Herz des Menschen, der Heilige Geist, das Herz erfüllt hat. Und wo der Geist der Habsucht ist, ich, mein, mir, mich, ich, das ist Torheit. Die Bibel sagt, Jesus spricht von dem Narren, heute Nacht wird meine Seele, deine Seele von dir fordern. Was macht den Narren aus? Lies mal nach. Ich werde mir, meine mir, ich, mich, mich, ich, mir. Und das zusammengezählt, addier das, dann steht unten drunter, du Narr. Da gibt's sehr viele auch Christen, die sind solche Narren. Da geht's nur um ich, mein, mir, ich, mich. Der Jesus hat diese Predigt gepredigt. Und das ist ungeheuer. Sie steht als großartigste Ausführung eines Menschen, denn Jesus war ganz Mensch, wie wir, als großartigste Gedanken, die je in der Weltgeschichte in die Öffentlichkeit getragen wurden und kundgetan wurden. Diese Botschaft, die beginnt folgendermaßen. In Matthäus 4,24. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie alle. Die Volksscharen folgten ihm nach. Warum? Wegen seiner großartigen Predigt. Die haben sie erst dann gehört. Die Ursache, warum sie kamen, war, weil die Liebe Jesu, in die sie offenbarte, in dem, was er tat, und seine Kraft, die immer ein Ausfluss seiner Liebe war, weil sie diese Kraft erleben wollte, diese Liebe. Und sie kamen zu ihm und er heilte sie alle. Und dann heißt es, Scharen von Menschen, Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem, Judäa, aus dem Gebiet des Jordans, folgte ihm nach. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, selig sind die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Als Jesus diese Rede beendet hatte, ihr kennt alle die Seligpreisungen. Ich gehe darüber weg, denn die Zeit würde es jetzt nicht zulassen. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen, heißt es, von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus von dem Berg, als er herabstieg, folgten ihm wieder viele Menschen. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Ich springe etwas weiter. Danach heißt es, als er nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm heran und bat ihn, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Und dann sagt der Hauptmann, das ist nicht nötig, Herr, sprich du nur ein Wort. Denn auch ich bin ein Mann mit Autorität und Unterautorität. Ich sage, komm her, und dann kommt er, geh hin, und er geht. Und Jesus war verwundert und sprach dann allerhand wunderbare Dinge als Prophetie, was geschehen wird. Und da sind wir mit eingeschlossen, wie die Heiden zum Glauben kommen werden. Und das heißt dann, und als jener hinging, fand er seinen Knecht, dass er geheilt war, zur selbigen Stund. Gleich darauf geht's weiter. Jesus ging in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter im Bett lag und Fieber hatte. Und auch die rührte er an. Und dann heißt es, am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Krankheiten.
Warum lese ich diesen Zusammenhang? Weil hier deutlich wird, dass das Predigen des Herrn Jesu nie für sich allein stand. Es endete niemals in der Theorie. Es hat auch gar nie nur den Menschen der Seele nach betroffen, sondern immer den ganzen Menschen. Was er dort auf dem Berg verkündigte, das war revolutionär, so wie das revolutionär war, was wir heute Morgen hörten. Als ich den Bruder David heute Morgen reden hörte, da sagte ich, Herr, wie wunderbar, ich habe dich drum gebeten, gib mir ein Wort, das konform ist, mit in der Linie fließt. Ich hatte ja keine Ahnung, worüber der heute Morgen predigen würde. Und jetzt gib mir Gott genau, das habe ich ja lang vorbereitet, vor dem ich hierher kam, dieses Wort. Und da heißt es dann so einzigartig, wie der Jesus das, was er gelehrt hat, grundsätzlich, augenblicklich mit der Tat unterlegte oder umgekehrt die Lehre seine Tat belegte. Wort und Tat war bei dem Herrn Jesus nie anders, nie verschieden. Die Chinesen haben ein schreckliches Sprichwort, die sagen, ich kann deine Worte nicht mehr hören und verstehen, weil deine Taten lauter reden als deine Worte. Und ich denke, dass das das Tragische ist, was auch diese Menschen in New York, die kamen, alle Welt, die ganze Welt war bewegt, alle waren ergriffen und suchten irgendwie nach Gott. Und dann hören wir das kurze Zeit später, 6 Wochen später war alles beim Alten. Warum? Weil sie dort nur humanistische Vorträge gehört haben und keine Antwort auf die wirklichen Kern ihres Herzens, was sie wirklich bewegt. Die Frage nach Gott, nach dem Allmächtigen haben sie nicht erlebt. Aber dem Herrn Jesus war Wort und Tat, er war das Wort Fleisch geworden. In allen Punkten. Jesus kannte keine Vorderseite und Rückseite, keine Schokoladenseite, keine Kirchenseite, Kirchenengel und Hausteufel. Nein, 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 Jesus, da war ein Mann, derselbe Jesus. Kurz vorher auf dem Berg sagte er Folgendes. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Wenn einer dich um das Hemd bittet, gib ihm auch den Mantel. Um eine Meile, geh mit ihm 2 Meilen. Bruder, komm mal her. Ich will euch das vormachen. Ich habe ein Taufhemd mitgebracht. Und hab diesen Bruder, du bist noch in der Bibelschule?
Nee, fertig.
Fertig, oh Entschuldigung. Ich habe ihn gebeten, dieses Hemd zu tragen. Wenn wir von Hemd hören, dann denken wir ja so an Hemd heute, dass wir, weiß ich, bei C&A oder Horten kaufen. Aber ein Hemd damals war was anders. Ein Hemd war das, schau ihn mal an. Er ist barfußig und hätte drunter in Israel kaum etwas. Vielleicht noch ein Tuch rumgewickelt. Das war das Allernotwendigste für den Menschen, um sich vor der Kälte und ein bisschen auch in der Hitze dort mehr von der Sonne zu schützen. Aber nicht mehr. Und der Herr Jesus sagt, wenn dich jemand um dieses Hemd bittet, weil er keins hat, dann gib ihm auch den Mantel dazu. Und der passt nicht so ganz, aber das spielt keine Rolle. Der hat dann den Mantel mitgenommen und hat ihm den Mantel gegeben. Warum denn? Weil der Mensch ohne diesen Mantel der Ausdruck der Armut des Bettlers, der nichts hatte, des Außenseiters, der verachtet war, dem jede Würde geraubt wurde, immer noch nicht wiederbekommen hat, indem er nur ein Hemd trug. Erst der Mantel darüber zeigte, dass der Mensch in seiner Gesamtheit, in seiner menschlichen Würde wiederhergestellt wurde. Und jetzt siehst du diesen Herrn Jesus, darüber predigt er. Und jetzt kommt hier dieser arme Aussätzige, der kommt zu dem Herrn Jesus und fragt, wenn du mich heil haben willst, dann tu es bitte, dann werde ich rein. Und jetzt hat der Herr Jesus auf Distanz stehen können und sagen, sei rein. und der Aussätzige wäre rein gewesen. Spricht nur ein Wort und es geschieht. Es werde Licht und es ward Licht. Aber der Herr Jesus tat es nicht. Warum nicht? Die Schriftgelehrten, die Religiösen, die hätten diesen Mann noch nicht einmal, wären ihm noch nicht einmal zu nahe gekommen. Die hätten gesagt, geh weg, du Unreiner, du Verfluchter. Geh weg. Und er selbst hätte rufen müssen, aussätzig, unrein, unrein, unrein. Er war nämlich ein Ausgestoßen, aber der Herr Jesus, der tut was ganz Verrücktes. Menschen sehen ganz Verrücktes. Er spricht nicht dieses Wort, sondern er geht hin. Und ich sehe den Herrn Jesus im Geist, wie diesem lieben, aussätzigen Menschen, diesem armen Menschen, liebevoll über die Wange streicht und sagt, ich will's. Und ihm direkt in seine Wunden greift, sagt, werde rein, sei rein. Warum tut er das? Höre, dieser Mensch war nicht nur aussätzig. Als Aussätziger hat er viel mehr erlebt. Der hat sein Leben lang nur Lieblosigkeit erlebt. Der hat nur Verachtung erlebt. Der war immer ein Aussetzer. War nie Teil der Gesellschaft. Der war immer verachtet. Dem Herrn Jesus ging es um mehr als nur um die Heilung jetzt. Der wollte ihm nicht nur das Hemd geben, das wäre die Heilung gewesen. Nein, der Jesus beweist, ich gebe mehr. Ich will dich heil machen, auch in der Seele. Kannst du dir vorstellen, wie gut es diesem Aussätzigen tat, als zum ersten Mal ihm einer über die Wange strich? Kannst du dir vorstellen, was das bewirkt hat? Weit mehr als alle Predigt. Das ist, was Bruder Wilkerson heute Morgen sagte. Die Menschen müssen wieder spüren, dass wir sie lieb haben. Der Jesus hat dem Aussätzigen nicht nur den Leib geheilt, sondern seine Seele. Er hat den ganzen Menschen heil gemacht. Er hat ihm die Würde gegeben, die der Teufel ihm gestohlen hat. Ich kann dir sagen, Sünde raubt dem Menschen die Würde. Ich erinnere mich, wir hatten einen Bruder in Kamerun, der war ein reicher Mann und der hat ein Haus vermietet. An einen Arzt. Und dieser Arzt, der ging immer fremd zu einer Frau eines armen Mannes. Und eines schönen Tags, dieser reiche Mann hat wieder mal angebaut. Und da stand Baustahlgewebe, lag vor dem Haus. Und diese Baustahl, 12, 10 Millimeter Torstahl, lag dort aufgestapelt. Und dieser reiche Arzt dort, der sich nun da amüsierte, am helllichten Tag, weil das Haus nicht weit vom Krankenhaus war, mit der Frau dieses armen Schluckers. Der war gerade dort, hat sein Schäferstündchen gemacht, hat sich amüsiert. Plötzlich kommt dieser junge Mann heim. Und der war Bauarbeiter, kräftig gebaut. Und er sah den Herrn Doktor bei seiner Frau. Und dann ist der Herr Doktor fast nackt rausgelaufen und ist über das Baustahl gestolpert und dort hängen geblieben und jetzt lagert unten im Baustahl, rostig über und über gefangen und bettelte, flehte auf den Knien diesem Bauarbeiter an, dass er ihn doch am Leben lässt. Siehst du, was Sünde tut, wie es die Würde des Menschen raubt? Die hat diesen Doktor da mitsamt seinem Doktortitelchen auf die Knie gebracht mit einem Dreck. Das tut die Sünde. Die raubt dir alles. Die macht dich unrein, dass du am Ende aussätzig bist. Ausgestoßen von allen Menschen. Und da kommt Jesus und sagt, du, ich hab dich trotzdem lieb. Er verfüllt beides. Der dich um eine Meile Weg bittet, geh mit ihm eine zweite Meile. Höre, wenn die Menschen zu uns in die Gemeinde kommen, erleben sie, dass wir mit ihnen die zweite Meile gehen? Erleben sie das ganz praktisch? Brüder, da muss ich sagen, das ist doch unsere Not. Können die Menschen noch über uns schreiben, was wir Gutes tun? Ich kam nach Kamerun, wir bauen dort gerade ein Krankenhaus. Dankeschön, ich denke, die Leute haben das verstanden. Vielen Dank. Wir bauen dort gerade ein Krankenhaus. Und das ist in einem Gebiet, wenn ich über dieses Wunder erzählen würde, das wir den halben Morgen hier belegen jetzt, das ist so einzigartig, alles nur aufgrund des Wortes Gottes, einer Offenbarung Gottes, mitten in der Stadt. Grünzone als Park angelegt worden von der Stadt, alle Häuser abgerissen, waren Slum drauf und Gott sagte uns, dass wir dort bauen werden. Der Oberbürgermeister, 8 Minister haben unterschrieben, dass wir hier nie bauen würden, unmöglich, aber Gott sagte, das Land wird dir sein und die Menschen sollen meine Liebe dort erleben. Und der Bürgermeister hat mich zum Büro nicht handgreiflich rausgeschmissen, aber sehr deutlich und ich sagte ihm noch, sie werden sehen, ob Gottes Wort in Erfüllung geht oder die Stadtplanung. Ich bin ja selbst Stadtplaner und Architekt vom Beruf gewesen, von daher, ich verstand seine Planungen. Aber weil das eben Grünzone war, hat in dieser Grünzone sich die ganzen Street-Children, die Jungs der Stadt, die kleinen Banditen angesammelt. Die lagen dort unten, das ist eine richtige Räuberhöhle geworden. Und ich war gerade angekommen in dem Krankenhaus, ging rein, um das zu besuchen, weil wir es ja neu den ersten Teil eingeweiht hatten. Den zweiten Bauabschnitt werden wir jetzt in Bälde einweihen. Und da klangen draußen Schüsse. Da wurde wieder einer der Diebe gerade verfolgt mit Schüssen. Und er rannte um sein Leben und dann wurde er auf der anderen Seite empfangen. Und ich weiß nicht, Afrikaner, die hier sind, können das bestätigen, wie das dann geschieht. Dann folgt das ganze Volk und schreit, voleur, voleur, voleur. Das heißt, oh, thief, 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 Tiefmann, Tiefmann, Tiefmann. Und alles folgt und schlägt auf den Mann an, oft wird er totgeschlagen. Und da lagen nun diese Leute, da lag einer unterm Baum. Ich habe sogar Bilder in dieser Zeitschrift da, Kamerun aktuell, ich habe es leider nicht ausgelegt, aber da siehst du so einen Mann über und über verwundet. Und unsere Leute, die hatten auch keine Beziehung zu diesen Gangstern. Und dann sagte ich zu unseren Leuten dort, den Kamerunern, die hat Jesus lieb, das sind doch arme Teufel. Die haben doch selber nichts, die sind doch nicht umsonst zu Dieben geworden. Und ich bin da runtergegangen und habe gesagt, hör mal, zu diesen Gangstern, sagte ich, ich bin der Pastor von da oben. Jetzt komme ich direkt in die Höhle der Räuber. Guckten sie mich an. So, ihr wisst doch selber, was ihr seid. Aber wenn ich euch anschaue, ihr seid viel zu schön, viel zu jung, viel zu kräftig, viel zu intelligent, um unter den Hammerschlägen oder unter dem Cutlass von jemandem zu sterben. Schaut den jungen Mann und sagt, du könntest Vater sein, du könntest verheiratet sein, glückliche Frau haben und herrliche Kinder haben. Der Teufel will dein Leben ruinieren. Und deshalb wollen wir jetzt dort ein Zentrum bauen für junge Straßenkinder, die dort aufgenommen werden, dass sie dort Berufe lernen. Und zwar ganz besonders für die Ärmsten der Armen. Als ich dem Bürgermeister das sagte, der Alte, der uns so widerstand, ist inzwischen gestorben und Gott hat einen neuen hingesetzt. Er wurde zwar sofort auch geimpft, aber Gott ist dabei, auch eine Gegenimpfung in ihm zu bewirken. Halleluja. Und ich glaube, dass die Liebe Gottes stärker ist. Aber da kommt gleich der Nächste. Die Zeit lässt es nicht zu, ich kann nicht mehr in Details gehen. Nach dieser Geschichte kommt der Hauptmann. Das war ein Römer. Und die Römer waren gehasst. So gehasst wie die Deutschen in Holland nach dem Krieg. Oder irgendwo in den besetzten Gebieten. Gehasst. Jeder, der ihm ein Messer an die Kehle hätte setzen können, hätte es getan. Und er kommt zu Jesus. Und sagt, Meister, mein Knecht ist krank und er leidet schrecklich. Und der Jesus sagt zu ihm, ich will zu dir nach Hause kommen. Wiederum sehen wir. Warum sagt der Jesus nicht, geh heim, dein Knecht ist gesund. Das hätte doch gereicht. Nein, dem Herrn Jesus geht's um mehr. Der Herr Jesus ist immer anders. Und lass mich dir sagen, wenn wir wirklich Liebe zu Jesus haben, wenn wir Hingabe zu seinem Dienst haben, dann muss unser Dienst anders sein als der Religion. Und seien wir nicht so hochnäsig. Das, was in der katholischen Kirche noch bis heute sichtbar wird an Wohltat für Barmherzigen, Das ist letztlich ein Relikt von der Urgemeinde. Du musst die katholische Kirche in vielen Punkten anschauen, dann siehst du, dass sie fast in allen Bereichen noch die leere Hülse haben von dem, was einmal in der Urgemeinde war. Fast in allen Bereichen. Bei den Katholiken ist klar, da gehört nicht nur die Taufe dazu, da kommt die Firmung mit dem Heiligen Geist dazu. Das wussten sie, aber es ist eine leere Worthülse, wenn der Priester dem eine Ohrfeige gibt. Aber sonst ist nichts mehr dahinter. Und mit der letzten Ölung, das war die Salbung der Kranken. Aber man hat ja nicht mehr erwartet, dass sie gesund werden. Deshalb war es die Salbung zum Sterben. Und so war es auf der ganzen Linie. Da siehst du die Wohltat für die Armen, die Diakonissen, die Nonnen. Die haben doch überall im letzten Winkel der Welt, haben sie Zeugnisse der Liebe Gottes. Höre, lass mich dir sagen, wenn wir Christen erfüllt mit dem Heiligen Geist das paaren mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann wird das Dynamit sein des lebendigen Gottes. Dynamit des lebendigen Gottes. Und das wird in Deutschland kommen, mehr denn je zuvor. Und ich war in der vergangenen Woche, als wir in Berlin die PEC-Vorbereitungssitzung hatten, jetzt sage ich das auf Schwäbisch, das war wie Schmalz für Fasnachtsküchle. Das heißt, Öl für einen Berliner Pfannkuchen, der geht nämlich auf, wenn der Teig in das heiße Öl fällt. So ist das für mich gewesen, als Bruder Ingolf da plötzlich seine Vision sagte, was er gestern auch hier irgendwo kundtat. Und ich sage, Lob und Dank, wir sind eines Geistes. Halleluja. Er verkündigt nämlich, dass wir wieder nicht nur predigen auf der Straße, sofort die Liebe Gottes zeigen. Praktische Erfahrung. Wir waren vor 3-4 Jahren, ich kann es nicht genau sagen, in Nürnberg auf einer Straßenecke. Mit jungen Leuten. Und so, ja, David hat diesen Missionstrupp geleitet. Und da standen ausnahmsweise mal mehr Leute. Das ist ja, die haben ja 1000 Ideen. Wenn wir mit unseren altbackenen Liedern kommen, bleibt ja niemand stehen. Aber diese jungen Leute, die haben ja Ideen und singen und tun alles Mögliche. Und die Leute blieben stehen. Und plötzlich kam ich dann auch als Alter mal dazwischen für ein paar Minuten. Und ich hatte den Eindruck, jetzt gerade für die Kranken zu beten. In aller Öffentlichkeit. Und sagt, hören Sie, bleiben Sie mal stehen einen Moment. Viele sind hier krank. Ich möchte gerade jetzt beten und ihr dürft erfahren, dass die Kraft Gottes hier wirksam ist. Wir reden nicht von einem toten Gott, sondern von einem lebendigen Gott. Und ich betete und manche haben ja doch noch ein bisschen Respekt und blieben stillstehen. Einige haben sogar einen Hut gezogen. Und während wir beteten und ich hatte Amen gesagt, und dann springt eine Frau nach vorne und sagt, halten Sie, da muss ich was sagen, das ist ja ungeheuer. Ich komme gerade eben vom Augenarzt, ich habe seit Wochen eine Augenkrankheit, kann nichts mehr sehen außer schwarz und weiß. Keine Farbe wird mehr, uns wird immer dunkler und immer diffuser. Und gerade eben war ich beim Arzt und ich meine, sie sagte, der Arzt hat ihr dies diagnostiziert, wenn sie nicht sofort operiert wird, wird sie blind. Und jetzt hier stehe ich, hatte keine Ahnung, und ich höre diesen Mann beten. Ich kann alles sehen. Schauen Sie, Leute, ich kann alles sehen. Ich kann alle Farben sehen. Alles sehen auf der Straße. Halleluja, das ist Jesus. Er ist derselbe. Schließlich, der Hauptmann kommt, der Jesus hätte ihm sagen können, geh, dein Knecht ist gesund. Was tut der Herr Jesus? Er sagt, ich komme mit dir nach Hause. Warum? Diese Römer waren so verhasst. Kein Jude hätte je einen Schritt in sein Haus getan. Die hätten dem lieber Aussatz gewünscht, als ihr Haus zu betreten. Und der Herr Jesus beweist, Evangelium ist anders als Religion. Sagt, ich gehe zu dir ins Haus. Warum? Um ihm zu zeigen, du bist geliebt. Du bist geliebt bei mir. So viel wert wie der Israeli. Ich hab dich lieb. Schwester, hier ist eine ganz große Not. Wir reden in diesen Tagen ja so viel über die Not in Israel und Palästina. Und es ist ja entsetzlich, was da geschieht. Entsetzlich. Und wir können nicht genug für Israel beten. Da gibt's gar keine Frage. Aber wir wissen auch, dass noch viel Schlimmeres auf sie zukommen wird. Nur eines hast du auch mal zwischendurch für die Palästinenser gebetet. Die hat Jesus auch lieb. Ich war kürzlich in einer kleinen Gemeinde bei uns. Kam da rein und da saß er war Palästinenser, die Frau Assyrerin, noch eine Assyrerin und ein Ägypter. Da, in der Versammlung, kleine Versammlung. Ich habe die einzeln begrüßt und dann wurde gebetet. Und alle haben für Israel gebetet. Und wie gebetet für Israel? Wenn ich Ägypter und Assyrer und Palästinenser gewesen, ich wäre wahrscheinlich fluchend aus diesem Raum rausgegangen. Aber ich hatte ja keine Ahnung, es waren Christen, zumindest der eine war ein klarer Christ. Aber das wusste ich nicht. Ich sagte, Herr Jesus, hilf du mir jetzt, was ich sagen soll. Und da zeigte mir der Herr ganz schnell Jesaja 19, wo geschrieben steht, und ich werde es machen, dass Assyrien und Ägypten und Israel zu dritt werden sie auf der Erdkreis sein. Und es wird eine Straße sein zwischen Assyrien und Ägypten. Und sie werden gemeinsam kommenden Herrn anbeten. Es wird ein Altar sein in Ägypten zur Ehre meines Namens. Und ich, sie werden zu dritt ein Segen für die Welt sein. Lies mal nach in Zacharia 9, da steht geschrieben, und dann wird die Philister, und Philister ist ganz genau Palästina, ganz im Brockhaus, im Meyers Enzyklopädie nachlesen, was Palästina heißt, heißt Philisterland zu Deutsch. Das wurde von Römern, vom Kaiser Hadrian gegeben, um endgültig die Erinnerung an Israel auszulöschen. Philisterland! In die Philister, die Palästinenser werden ein Stamm in Israel sein. Weißt du, wann das geschehen wird? Das wird nicht geschehen, solange Israel Religion hat. Und da heißt nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Islam Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wenn Jesus kommen wird, er wird den Geist der Gnade ausgießen. Und sie werden sehen, oh, Jesus hat mir vergeben, den wir ans Kreuz geschlagen haben. Der hat mir vergeben. Plötzlich werden sie die Philister lieben können. Halleluja. Und da wird die Antwort sein. Die Antwort ist nicht im religiösen Fanatismus. Die Antwort wird nicht die Bomben und Granaten sein. Die Antwort wird die Liebe Jesus sein. Halleluja. Das hat Jesus demonstriert. Jesus kam und ist zu diesem Hauptmann gegangen und hat dem Hauptmann einen Besuch abstatten wollen und zu sagen, du, ich hab dich lieb, genauso wie die Israelis. Darüber will ich dir nicht mehr sagen. Aber jetzt lass mich dir zum Schluss sagen, hier wird sichtbar, wo die Liebe Gottes ist, da möchte Gott auch seine Kraft offenbaren. Ich denke, dass Gott so wenige Wunder unter uns tun kann, weil wir die Wunder an unser eigenes Revier heften würden. Ich hab's getan. Aus Liebe zu dir und zu mir geschehen so wenige Wunder, weil wir zu stolz wären und eigener Stolz. Wie heißt es? Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann, wie heißt es, verschwendet ihr in eurem Ehrgeiz für euch selber. Aber der Herr Jesus, der möchte schenken, dass wieder die Wunder Gottes geschehen, dass wir begreifen, wir haben einen Auftrag an den Kranken. Und Jesus will sein Wort bestätigen. Ein letztes Beispiel. Wir hatten in Obala, unweit Yaoundes, das ist die Hauptstadt Kameruns, jahrelang versucht, eine Gemeinde zu gründen. Amerikanische Evangelisten sind geflohen aus der Stadt, weil sie gesteinigt wurden. Ich selbst habe ein Zelt aufgestellt. Ich stand mehr oder weniger im leeren Zelt. Draußen standen die Jungs, die wurden mobilisiert von religiösen Fanatikern. Ich möchte keine Kirche jetzt nennen. Und haben zum Teil Steine geworfen. Mir hat es nicht geschadet. Aber jedenfalls, nichts ist geschehen. Und dann sagte mir Gott, bau in dieser Stadt eine Kirche. Als ich das den Brüdern sagte, sagten die Vorstand der Kameruner Mission, Peter, bist du jetzt ganz verrückt, ich habe über 40 Kirchen in Kamerun gebaut. Wir brauchen mehr Kirchen dort, wo wir eine Gemeinde haben. Wir haben ja keine Gemeinde, wozu baust du eine Kirche? Ich sagte, ich baue sie, weil Gott es mir sagt. Bau eine Kirche. Ja, wo? Die Stadt wollte uns irgendwo an den Rand schicken. Ich bin zu dem Chefsouverieur dort gegangen und sagte ihm, hören Sie, würden Sie eine Lampe anzünden und unter einen Eimer stellen? Sagte er, aber Pastor, warum fragen Sie mich sowas?
So, weil sie das mit uns machen wollen, wie mit uns. Ja, wir wollen eine Kirche bauen, sie wollen uns in den Bus schicken. Die Kirche soll ein Licht sein in der Stadt. Ja, wo möchten sie es denn? Genau mitten in der Stadt, wo es hell leuchtet. So, da ist mein Neffe, der ist mein Fahrer. Geh mit ihm durch die Stadt, der weiß, wo freie Plätze sind. Und dann zeigt er mir ein paar Plätze, zeigt ihm einen Platz direkt vor der katholischen Kirche. Sagt, nee, den will ich nicht. Ich bin nicht gekommen, um mit der katholischen Kirche hier Krieg zu führen. Nein, zeigen Sie mir einen anderen Platz. Zeigen einen Platz neben dem Rathaus. Sagt, der wäre wunderbar hier neben dem Rathaus. Ja, der ist nichts, unmöglich. Sagt, bin ich froh, dass Sie das nicht entscheiden, sondern der Chef. Wir gehen zum Chef. Und ich sagte zum Chef, ich habe den richtigen Platz gefunden. Gott ist der Größte, größer als das Rathaus. Das wäre der richtige Platz. Und er sagte, gut, okay, nehmen Sie den Platz. Wir bauten Kirche, wir hatten aber keine Leute. Niemand. So wenig Leute, ich bin im März dort gewesen, im November, ich habe alles Geld gegeben, um es fertig zu bauen. Alle Details, Planung, alles. Kam im November wieder, um die Kirche einzuweihen. Die war doch nicht fertig. Da war mitten in der Kirche so hoch, ich konnte wahrscheinlich noch höher, nicht so hoch kann ich greifen, ein Termitenhügel mitten in der Kirche, der entstanden ist während dieser Monate, wo ich weg war, weil ja niemand da war. Und jetzt, Bruder Edmund Lohmann, ist er hier, der ist Direktor bei der Bundesbahn in Berlin. Da hinten ist er, der ist Zeuge, stimmt das? Ja, hier, fragt ihn nachher. Und dieser Mann ist auch V-Ingenieur. Der sagt, unmöglich kannst du die Kirche fertig machen. Doch, sagt ich habe von dem Herrn, dass wir hier die Kirche einweihen sollen an diesem Tag. Wir haben gearbeitet tagsüber, abends haben wir ein Zelt daneben hingestellt. Es waren auch wenige Leute da. Aber am dritten oder ich weiß nicht welchen Abend kam ein Mann so in die Versammlung. Völlig verkrüppelt. Mir fiel der Mann gar nicht auf. Der saß ja dort in der Menge. Die Menge war klein für unser Zelt. Das ist ein 30 Meter langes Zelt. Aber er gab sein Leben Jesus. Und am nächsten Tag kam er völlig normal. Hat Jesus ihn über Nacht vollkommen geheilt. Am nächsten Tag war das Zelt voll. Wir haben die Kirche eingeweiht und die Kirche war voll. Ich war jetzt wieder in ihr gepredigt, in Obala. Die Kirche ist voll. Warum? Weil die Kraft Gottes unter uns wirksam macht. Warum geht es? Um uns groß zu machen? Nein, damit die Welt erkennt. Warum soll die Welt fragen, wo ist nun euer Gott? Und das Geheimnis dazu ist nichts anderes als das, was wir in diesen Tagen gehört haben. Es geht dem Herrn Jesus um diese Liebesbeziehung. Das, was ich gestern sagte, wie dieses muslimische Mädchen mir sagte, Gott hat mir gesagt, sag diesem Mann, wenn er doch mehr auf meine Stimme hören würde, wenn er doch etwas mehr Zeit für mich hätte, können wir das fassen? Ihr Prediger, kannst du dir fassen, dass dein Chef dir sagen soll, wenn mein Angestellter doch mir etwas mehr Zeit gönnen würde, dass ich mit ihm sprechen könnte? Stell dir mal vor, wenn du zum Präsidenten Herrn Rau gehen wolltest, was das für ein Unterfangen wäre, dorthin zu kommen. Audienz selbst beim Papst zu haben, das wäre ja ein Unterfangen. Und dann gibt er dir vielleicht, wenn er gnädig ist, 2-3 Minuten. Und hier sagt der lebendige Gott, wenn doch mein Kind, das dauernd von mir redet, etwas mehr Zeit für mich hätte. Ist das nicht entsetzlich? Dieses Mädchen hat gezittert, ich habe auch gezittert, aber ich muss bekennen. Und das möchte ich hier bekennen vor allen Menschen, dass leider sich bei mir wenig geändert hat. Als Junge habe ich so viel gebetet in der Gegenwart Gottes. Da haben die Menschen, wenn ich ins Studium kam, die Studenten und die Professoren gesagt, Schneider, warum strahlen Sie so? Und ich konnte sagen, das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, die auf den Herrn schauen, der ihr Antlitz wird strahlen. Ich habe gerade mit Gott gesprochen, deshalb strahle ich. Und dann war die ganze Vorlesung unterbrochen und es ging 1,5 Stunden nur über Jesus. Anstatt Architektur. Oh, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Haben wir es kapiert, um was es Bruder Wilkerson ging?
Es geht ihm nicht um die Leistung. Du musst da beten. So etwa, ich schmeiß da oben noch ein 50er rein oder nochmal 50 Cent oder nochmal einen Euro. Dann muss doch Gott. Nein, 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 nein. Es ist nicht die Leistung. Der Jesus möchte es so gerne uns schenken. Aber sieh, dass wir gar nicht die Berührung zu ihm haben, dass die Liebe nicht fließt. Wenn wir noch nicht einmal die Liebe zu ihm recht haben, wie können wir Liebe zu den anderen haben? Er ist die Quelle der Liebe. Du, wenn die dich hassen, wenn die dich steinigen, dann hast du bald keine Liebe mehr. Wir haben jetzt in Prag gehört, wie der Bruder Lethbury, der mit diesen Shelter Now-Leuten dort war, wie er sagte, die Muslime sagen, ihr glaubt doch gar nicht an Gott. Wenn ihr an Gott glauben würdet, dann würdet ihr bereit sein, für ihn zu sterben. Wir sind alle bereit, für Allah zu sterben. Von euch ist keiner bereit, für euren Gott zu sterben. Die ersten Christen, die waren bereit, aber ihr doch nicht mehr. Das ist unsere moderne Gesellschaft, die meint Jesus, mit Jesus gehen, das ist Partystimmung, Partystimmung. Nein, es ist nicht die erste, die schönste Party ist nicht in der Menge. Die schönste Party für einen Verliebten, weißt du, wo die ist? Mit seinem Schatz ganz alleine. Das ist die schönste Party. Und dann mit dem Schatz zusammen zu sein in der großen Party. Halleluja. Oh, mit Jesus. Glauben wir, der Jesus möchte dich gebrauchen. Er möchte neu zeigen, dass er gekommen ist, um den Menschen zu heilen. Nach Geist, Seele und Leib. Ich bin ein Zeuge davon. Als Junge wurde ich todkrank zu Hermann Seis gebracht. Todkrank. Kein Mensch gab eine Hoffnung für mich, aber gar nichts. Die Ärzte sagten, der Junge wird nie 15 überleben. Ich konnte im eigenen Haus nicht vom ersten zum zweiten Stockwerk gehen, ohne mich dreimal abzusetzen. Ich bin unzählige Male bewusstlos kollabiert. Und dann kam Jesus in mein Leben und ich wurde über Nacht gesund. Nicht nur das, ich war so verklemmt. Bruder Herbert hat damals, hier sitzt da vorne, könnt ihr ihn fragen. Aber was haben die alten Brüder wie der Bruder Karl oder Reiniger bei uns gedient? Was ein Segen für uns. Aber ich konnte damals, weil ich ja mit niemand spielen konnte, keinen Tag Fußball, keinen Tag Fange, Versteck. Ich habe gestottert, so verklemmt war ich. Aber als ich zu Jesus kam, da war die Verklemmung weg. Inzwischen habe ich zu Tausenden und Zehntausenden von Menschen geredet. In Englisch, in Französisch, in Deutsch, in Schwäbisch. Gott segne euch. Herr Jesus, ich danke dir für das Vorrecht, das wir haben als Brüder hier zusammen. Ich danke dir auch für das Wunder, dass du in dieser Endzeit deinen Tempel zusammenbringst. So wie in den Tagen Salomos. Zusammen ohne Hammerschlag. Und da kommen sie, das Holz und der Stein und der Stoff, das Gold, aus den verschiedenen Werkstätten. Und entdecken, dass sie zusammenpassen. Ich danke dir für die Gemeinschaft, dass wir auch, die wir auch mit unseren Brüdern des BFP, mit der Volksmission haben dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in der PEC das machen wirst, dass auch darüber hinaus die Brüder von den anderen Gemeinden, ob Baptisten oder Methodisten, ob evangelische Kirche, wer immer, der dich lieb hat, dass wir endlich begreifen, wir haben einen Auftrag an dieser Welt. Und wenn du deine Liebe durch uns offenbaren kannst, dann kannst du in solch eine liebende Gemeinschaft auch deine Kraft schenken, weil sie da nicht gefährlich ist. Herr, wie schnell wären wir wie die Jünger, die sagten, Herr, lass Feuer fallen vom Himmel, dass er sie verzehre. Danke, dass dein Geist ein anderer ist, der Geist der Liebe. Schenke es, Herr Jesus, dass wir als Prediger wegkommen vom reinen Predigen, dass die ganze Heilung des Menschen, die Liebe in allen Bereichen sichtbar wird. Und jetzt, Herr Jesus, möchte ich dich einfach bitten, dass du dieses Wort bestätigst, indem in diesem Augenblick Menschen, die hier krank waren, vielleicht sogar hoffnungslos krank, Heilung erleben. In deinem Namen, zur Bestätigung deines Wortes. Amen.